Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von
Mörder Queens.
Das war perfekt,
das war total perfekt, absolut. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 10, das ist eigentlich was zum Feiern.
Wahnsinn.
Nika, wenn wir jetzt zusammen aufnehmen würden und nicht getrennt voneinander, könnten wir jetzt anstoßen.
Ja, ja.
Auf uns.
Ach, wir stellen es uns
ja,
vor.
Also
Nina.
Ich habe hier einen Kaffeebecher und ein Wasserglas.
Ich habe ein Glas Wasser.
Und ich stoße jetzt auf uns an.
Okay, Achtung.
Und los. Ja! Ich trinke ja sowieso keinen Alkohol eigentlich, deswegen stoße ich
ja,
ja
sehr gut. Mit Wasser,
mit Wasser und Kaffee an.
Ach.
Nika, wie geht's dir? Was läuft bei dir?
Ja. Alles gut bei mir. Gibt jetzt so nichts Neues, aber mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
Ja.
Hast du das mitbekommen? Wir haben ja auch Zuschriften bekommen von unseren Grimies.
Mhm.
Der Fall von der Maddie, den hatten wir ja behandelt erst vor kurzem in unserer Verschwörungstheorie.
Madeleine McCann.
Mhm. Und genau, und der nimmt jetzt wieder Fahrt auf, ne?
Ja, den hast du ja vorgestellt.
Haben uns viele geschrieben dazu, ne? Ey, habt ihr das schon mitbekommen? Also ja. In der Verschwörungstheorie hatte ich ja erzählt, dass so ein persisches Medium behauptet, dass diese Maddie noch leben würde und in Deutschland, in Köln leben würde unter dem Namen Melanie.
Genau, da habe ich direkt dran gedacht, als ich den Artikel gelesen habe.
Richtig, richtig. Und sie meinte aber, dass sie zu wissen glaubt, dass die Maddie von einem deutschen Kinderhändler entführt wurde, und zwar von diesem Martin N., der als sogenannter Maskenmann seit 2011 im Gefängnis sitzt, weil er wohl 3 Jungen ermordet hat.
Okay.
Aber jetzt sind die Ermittler ja an Christian B. dran, ne? Also ist jetzt ein anderer.
Ja, aber das Medium hat ja gesagt, dass das jetzt so 2022, dass man die dann finden wird, die Madeleine, ne?
Also sie meinte, 2022 oder 2024 soll sie wohl per Zufall ihre leiblichen Eltern finden, also selbst darauf aufmerksam werden.
Ne? Spannend.
Aber so sieht es ja jetzt momentan nicht aus. Also sie ermitteln ja auch in einem Mordfall. Mhm. Sie gehen ja wirklich jetzt davon aus, dass Maddie tot ist.
Oh Mann, das andere.
Aber schon, ne? Gerade wo wir es behandelt haben, dass das jetzt auf einmal wieder.
Aber es wäre viel besser, wenn sie einfach auftaucht und sich dann plötzlich erinnert oder feststellt, dass sie wohl Madeleine McCann ist und das jetzt momentan gar nicht weiß und denkt, sie heißt Melanie.
Ja, aber so sieht es eben leider jetzt gerade nicht aus, ne?
Aber spannend.
Aber ich denke, für die Eltern ist es trotzdem, wenn dann gut, damit sie ja dann einfach mal Gewissheit haben, wenn sich es denn bestätigen sollte. Ne?
Ja, einfach mal abschließen.
Es fehlen ja noch die Beweise. Ne? Sie wollen jetzt einfach noch Zeugen aussagen. Deswegen sind sie jetzt in die Öffentlichkeit gegangen, weil sie es noch nicht beweisen können, dass er es war. Alle Indizien sprechen dafür, aber sie brauchen noch Zeugen.
Ja, und sie müssen ja endlich mal damit abschließen, die Eltern.
Ja.
Also können. Ja.
Richtig.
Ach krass, naja. Wir halten euch auf dem Laufenden, liebe Crimies, falls ihr selbst nicht mitbekommt. Wir sind ja sehr daran interessiert, dass das sich aufklärt oder andere vermissten Fälle. Es wäre echt so cool, wenn durch unseren Podcast irgendwie was in Bewegung kommt und irgendwie vermissten Fälle aufgeklärt werden oder Menschen gefunden werden. Das wäre irgendwie mein Traum.
Ja, das stimmt.
Ja.
Können wir ja vielleicht mal irgendwie so eine Special-Folge machen.
Ja, das hatte ich mir eigentlich auch gedacht.
Um aktuelle vermissten Fälle geht.
Genau.
Das könnten wir doch mal machen. Ja, heute bin ich mit Verbrechen dran.
Ja.
Und du mit der Verschwörungstheorie. Fangen wir an, ne?
Genau.
Heute erzähle ich euch von Charles Starkweather und Carol N. Fugette. Der Charles, der wurde am 24. November 1938 in Lincoln, Nebraska, als 3. von 7 Kindern geboren. Ja, das war eine Arbeiterfamilie. Sein Vater Guy war ein Zimmermann, der allerdings oft arbeitslos war, weil er an einer rheumatischen Arthritis in den Händen litt. Und seine Mutter Helen, die arbeitete als Kellnerin, um zum Unterhalt der Familie beizutragen. Ja, in seiner Schulzeit hatte es der Charles nicht besonders leicht, weil er kam mit einem Geburtsfehler zur Welt, der dazu führte, dass seine Beine unförmig wuchsen. Das hat ihn jetzt nicht beeinträchtigt, der war nämlich auch sehr sportlich. Aber da dazu kam dann noch, dass er so eine leichte Sprachstörung hatte und das führte eben dazu, dass er in der Schule gehänselt wurde. Also Kinder können ja dann auch gemein sein.
Ja, auf jeden Fall.
Hatte so mit Mobbing zu kämpfen. Und an sein Familienleben erinnert er sich aber immer gern. Also er hatte da sonst eine schöne Kindheit. Ja, aber das Mobbing der Schüler, das setzte ihm eben schon sehr zu. Und je älter er wurde, desto mehr machte er Fitness- und Krafttraining und schikanierte nun diejenigen, die ihm früher das Leben schwer gemacht hatten.
Oh, ja. Ja. Also hat sich die Rollen
er hat richtig mit diesem Vorwand Sport getrieben, um stärker zu werden und ja, denjenigen dann überlegen zu sein. Mhm. Er war eben voller Wut und färbte sich dann zu dieser Zeit sein naturrotes Haar mit Schuhcreme schwarz.
Mit Schuhcreme?
Mit Schuhcreme, ja. Das muss er auch geklebt haben, ne? Ja, er trug immer eine prahlerische schwarze Motorradjacke, eine randlose Brille und schwarz-weiße Cowboy-Stiefel. Also er sah praktisch aus wie so ein Möchtegern James Dean. Das war wohl auch sein Vorbild, ne? Diese rebellische Rolle von James Dean. Also so wollte er halt gern sein und er wandelte sich von einem gut erzogenen jungen Mann zu einem Rowdy. Ja, im Jahr 1956 geht Charles Kumpel Bob von Busch mit Barbara Fouquet aus.
Bob von Busch?
Das ist die Eltern. Ja, oh heißt wirklich so.
Goals als Kindername. Bob von Busch. Süß.
Und diese Barbara ist die ältere Schwester von der Carol, die ich vorhin schon ansprachte. Mhm. So kommt es dann, dass der 18-jährige Charles die 13-jährige Schwester von ihr, die Carol Ann Fouquet, kennenlernt. Und trotz ihres jungen Alters daten sie jetzt regelmäßig zu viert, obwohl sie eben erst 13 war und die Barbara, ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt dann auch schon so 18. Ja, die Carol ist ein hübsches Mädchen mit dunkelbraunen Haaren. Charles behandelt sie wie eine Göttin, also der hat sich gleich auf Anhieb in sie verliebt. Und da sie noch so jung ist, findet sie ihn wirklich auch cool. Ne? Mhm. Sie ist beeindruckt von seinem Auto, das eigentlich seinem Vater gehört. Ja, seiner Zähigkeit, seinem Aussehen und trotz seiner Armut, der Art und Weise, wie er fast alles ihr geben kann, was sie eben möchte. Also sie findet den schon cool, mhm. den Charles. Ja, und da er sein letztes Jahr auf der Lincoln High School abgebrochen hat, arbeitet er nun in einem Zeitungslager. Er hat gezielt nach dieser Arbeitsstelle gesucht, weil sie in der Nähe seiner alten Highschool liegt, wo eben diese Carol noch Schülerin ist.
Okay.
Und sein Dienstplan lässt es zu, dass er Carol dann immer nachmittags nach der Schule besuchen kann. Ja, und auf der Arbeit gilt der Charles eher als langsamer Arbeiter. Sein Chef muss ihm eben ständig wiederholt Aufgaben sagen, bevor er die dann ausführt. Und seine Kollegen machen sich gern über ihn lustig und bezeichnen ihn als dümmsten Mitarbeiter des Lagers.
Oh nein, aber so erzeugt man halt auch Serienkiller, ne? So
ja,
macht
also
man das halt auch.
Das Mobbing ging weiter, genau. Mm. Ja, eines Tages bringt Charles seiner Freundin Carol das Autofahren bei. Dabei kracht sie gegen ein anderes Auto. Und sein Vater, der Guy, ist eben auf den Wagen eingetragen und muss den Schaden dann bezahlen. Oh. Deswegen kommt es mit seinem Sohn zum Streit, da er eben die Carol auch ohne gültigen Führerschein hat fahren lassen. Und das geht so weit, dass es dann selbst zu Handgreiflichkeiten kommt und der Guy das Verhalten seines Sohnes nicht länger duldet und ihn aus dem Haus schmeißt.
Oh.
Und der Charles kündigt dann daraufhin seinen Job im Lager und geht zur Müllabfuhr, wo er eben zumindest dann einen Mindestlohn erhält.
Mhm.
Also er arbeitet dort für einen Mindestlohn. Und er zieht in das Wohnhaus, in dem auch sein Freund, der Bob, wohnt. Und dieser ist inzwischen mit Carols älterer Schwester, der Barbara, verheiratet. Ja, die Beziehung zu seinen Eltern ist eben sehr angespannt. Er hat eben schon sehr mit Geldproblemen zu kämpfen. Und daher wird Carol immer mehr zu seinem Zentrum. Und er erzählt den Leuten auch, dass er sie bald heiraten würde.
Okay.
Also sie ist sozusagen alles, was er so noch hat, ne?
Hm.
Er wird allerdings zunehmend depressiv und glaubt, dass seine Situation sich nie mehr bessern und er den Rest seines Lebens in diesen Verhältnissen verbringen wird. Er sieht sich eben in seiner Armut gefangen und kommt zu der Ansicht, dass er dem nur entkommen kann, wenn er etwas Dramatisches tut, wie zum Beispiel jetzt eine Bank ausrauben. Und jeden Tag, wenn er dort, wo die Mittel- und Oberschicht von Lincoln lebt, für einen Mindestlohn den Müll einsammelt, wird ihm vor Augen geführt, wovon er eben eigentlich ausgeschlossen ist. wie ein besseres Leben aussehen könnte.
Na klar, wenn er da irgendwie zwischen den großen Häusern durchläuft oder irgendwelche Villen sieht, da kann man schon mal irgendwie sentimental werden, das stimmt schon.
Ja, er stellt damals eine eigene These auf, die ihn mit der Oberschicht gleichstellen würde, ebenso wie mit all jenen, die ihn eben unterdrückt, dominiert und entfremdet haben. Und seine Methode, Vergeltung zu finden, lautete praktisch, Tote sind alle auf dem gleichen Niveau. Also das war die These, die er sich dann so selbst aufgestellt hat.
Hat er sich da voll drin verloren in seinen Theorien, okay.
Genau. Ja, und das ist dann so dieser, ja, der Zeitpunkt, wo er einen anderen Weg einschlägt. Am 30. November 1957 weigert sich ein Tankwart, der 21-jährige Robert Colbert, ihm ein Stofftier, das er Carol schenken will, auf Kredit zu verkaufen. Charles ist inzwischen davon überzeugt, dass er ein kriminelles Leben führen muss, um das Geld und den Respekt zu bekommen, nach denen er sich sehnt. Und somit kehrt er am 1. Dezember zurück und betritt mehrfach die Tankstelle, um Kaugummis und Zigaretten zu kaufen. Also wahrscheinlich war er da noch hin und her gerissen, ob er seinen Plan wirklich durchzieht. Und schließlich fährt er weg, parkt in der Nähe und bereitet sich vor, indem er den Großteil seines Gesichts mit einem Kopftuch verbindet und einen Jägerhut aufsetzt, der seine roten Haare bedeckt. Dann geht Charles mit der geladenen Schrotflinte und einer Leinentasche für die Beute zurück zur Tankstelle. Er zwingt Robert, ihm $100 aus der Kasse zu geben. Und dummerweise kennt dieser aber diesen Code für den Safe nicht. Den kennt nur der Chef und der ist nicht da. Also es geht schon mal völlig schief, weil der kriegt ja nur diese $100. Hat er sich schon mehr erhofft, ja. Ne? Ja, und da ist er natürlich jetzt sehr frustriert. Und er zwingt diesen Robert, mit ihm zu kommen, fährt mit ihm in eine abgelegene Gegend, wo es dann zu einem Kampf zwischen den beiden kommt, weil der Robert versucht, ihm das Schrotgewehr zu entreißen. Dabei löst sich ein Schuss und trifft Robert in die Kniescheibe. Ja, und vor Schmerz kann er sich dann praktisch nicht mehr wehren. Ne? Der hält sich das Knie und brüllt. Und das nutzt Charles aus und tötet ihn mit einem Kopfschuss.
Oh.
Also hat ihn regelrecht hingerichtet.
Mist, ja.
Ja, der Robert hinterlässt seine junge Frau und ein ungeborenes Kind.
Oh, das ist so schrecklich, wenn ein Mann stirbt, bevor das Kind auf der Welt ist.
Ja. Am nächsten Tag ist in den Zeitungen von dem Raubmord zu lesen, weshalb Charles vorsichtshalber sein Auto in einer anderen Farbe lackieren lässt. Es wird berichtet, dass der größte Teil der Beute Münzen gewesen waren. Und trotzdem kauft er sich eben mit diesen Münzen Kleidung. Also macht sich da jetzt nicht so den Kopf, dass das vielleicht irgendwie verdächtig sein könnte, weil das ja überall berichtet wird. Aber die Polizei hat dann auch jemand anderen im Visier. Also die haben den nicht auf dem Schirm. Und der Mord gibt Charles im Nachhinein ein Gefühl von Euphorie. Er hat jetzt Geld, er hat ein Mädchen, er hat es wirklich fertiggebracht, jemanden zu töten. Also da ist er stolz drauf und fühlt sich eben mächtig. Das ist ja dann bei vielen Mördern so, ne? Wenn die es dann einmal gemacht haben, dann entwickelt sich wie eine Sucht, weil sie da dann so ein Bestätigungsgefühl haben und die Hemmschwelle ist dann einfach weg, ne? Die sie das erste Mal sozusagen überwinden mussten. Ja. Ja, nachdem er die Tankstelle ausgeraubt und Robert ermordet hat, gibt er gegenüber Carol zu, dass er den Diebstahl begangen hat, aber jemand anderes Robert getötet hätte. Und sie lässt sich allerdings nicht täuschen und glaubt an seine vollkommene Schuld. Und da ist er überrascht, dass sie da jetzt, ja, im Grunde nichts dagegen hat. Und durch ihr Wissen darüber haben sie eben jetzt ein gemeinsames Geheimnis, was sie noch mehr zusammenschweißt.
Ach, so krass.
Er hat die Macht, ja. Er hat die Macht, sich alles zu nehmen, was er Carol geben will. Und die beiden können das Leben führen, ja, was sie wollen. Zumindest eben für eine kurze Weile, wenn er diesen Weg einschlägt.
Oh, was für perfide Ansichten.
Weil er so ja auch der Armut ja entkommen könnte. Und er, sie hätte ja auch was davon. Ne?
Gott, wie kann man sich das so einreden? Ja, krass.
Ja, ja. Und dem ist zu dem Zeitpunkt dann auch völlig egal, dass diese gemeinsame Zeit wahrscheinlich sehr kurz sein wird. Wichtig ist eben nur, dass sie sie überhaupt zusammen haben. Also, ne, wenn sie jetzt sozusagen nur einen Tag lang im Reichtum leben könnten, das wäre es schon wert.
Echt? Was ist das für eine Weltansicht? Auch so, einfach was zu nehmen.
Der sieht eben aus seiner Armut und seinem bisherigen Leben, sieht er sonst überhaupt keine Chance, ne, irgendwie mal ein besseres Leben führen zu können. Und deswegen lieber einen Tag wo es ihm richtig gut geht, als kein, so nach dem Motto.
Unglaublich.
Egal, welche Konsequenzen denn da kommen. Ja, die Realität holt Charles aber schnell wieder ein. Er verliert seinen Job als Müllmann und seine Vermieterin setzt ihn vor die Tür in die Kälte, da seine Miete überfällig ist. Carol ist jetzt eben noch alles, ja, was er hat, ne? Und das Problem ist aber, dass ihre Familie gegen die Beziehung ist und Carol den Kontakt zu ihm verbieten will. Und darüber ist er natürlich verzweifelt, weil er wahnsinnige Angst hat, sie zu verlieren.
Okay, also es hat alles noch, was er hat, wie gesagt, ja. Wie
richtig.
Du gesagt hast.
Ne? Hm. Am 21. Januar 1958 fährt Charles zu Carol nach Hause, um mit ihren Eltern zu sprechen. Will sich eben so mit ihnen versöhnen und, ne, ihnen zu verstehen geben, dass er ihre Tochter liebt, ja. Die Carol, die ist nicht daheim, die ist noch in der Schule. Und ihre Mutter, Felda Barlett, kommt zur Tür. Der Stiefvater Marion ist im Haus. Und die zweijährige Patty Jean, das ist die Halbschwester von der Carol, also das gemeinsame Kind von Felda und Marion, die weint irgendwo im Haus. Die Felda sagt Charlie, dass sie nicht wollen, dass er Carol weiterhin sieht. Und sie streiten und angeblich schlägt Carols Mutter Charles auch ein paar Mal. Mhm. Deshalb verlässt er das Haus und fährt eine Weile herum, ist nur wieder unschlüssig, ne, verzweifelt. Dann hält er an einem Münztelefon, ruft bei der Arbeitsstelle von Carols Stiefvater an und sagt, dass Marion krank sei und für ein paar Tage nicht auf Arbeit kommen wird. Da sorgt schon vor. Anschließend fährt er zurück und wartet vor dem Haus, bis Carol von der Schule heimkehrt. Und als Charles ihr dann von der Auseinandersetzung mit ihren Eltern erzählt, geht sie ins Haus und streitet sich mit ihrer Mutter. Und der Charles folgt ihr mit seinem Gewehr.
Oh nein.
Mhm. Mhm. Dazu muss ich dann auch sagen, dass ich im Nachhinein, also so richtig konnte das nie geklärt werden, weil die beiden immer unterschiedliche Aussagen dazu hatten. Ne? Sie hat immer was ganz anderes erzählt wie er dann letztlich. Und da sie immer eigentlich auch die einzigen Zeugen waren, weiß man bis heute nicht so richtig, was ist denn nun eigentlich passiert. Ne? Weil hier, so wie er es jetzt schildert, war sie ja da voll mit bei der Sache und sie tut dann eher so wie nein, sie war selbst Opfer und, ne?
Oh je, ich ahne Schlimmes, ja.
Erwähnen. Weil man sich das ja echt fragt, ne, wie jetzt, die geht da jetzt ins Haus und der geht mit dem Gewehr hinterher, ne? Also, ist ja ihre Familie. Und wie gesagt, sie schildert es eben ganz anders im Nachhinein.
Oh je, du machst es spannend.
Ja, die Felder. Die schlägt ihn wieder und wirft ihm vor, dass er Carol geschwängert habe, da diese zugenommen hat. Und diesmal schlägt er Felda aber zurück. Da kommt der Stiefvater ins Zimmer, hält angeblich einen Hammer in der Hand und geht auf Charles los. Ja, und da schießt er ihm in den Kopf. Carols Mutter schreit und kommt nun mit einem Messer auf ihn zu. Und da schießt der Charles ihr ins Gesicht und rammt ihr zusätzlich ein paar Mal den Gewehrkolben gegen den Kopf. Also da musste auch äußerst brutal vorgegangen sein.
Ach ja, wie schrecklich, das ist echt, oh, bitter. Und sie guckt zu, oder was, Carol? Oh.
Tja, also wenn man Charles glaubt, dann nimmt er ihr das Messer ab, geht ins Schlafzimmer und schreit Carols zweijährige Halbschwester Betty Jean an, sie soll die Klappe halten. Und als das kleine Mädchen weiterhin weint, sticht er ihr das Messer in die Kehle und erwürgt sie zusätzlich.
Oh nein, zweijähriges Mädchen.
Oh. Ja, echt. Und da sagt man sich eben, wenn die da wirklich dabei war, wie kann die das zulassen? Also Mädchen, ey.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich komme zum Schluss nochmal drauf, mal sehen, was ihr denkt, wie es gewesen ist. Ich habe meine Theorie, ich sag's euch am Ende. Ja, also wie gesagt, Carols Reaktion auf sein Gemetzel konnte eben bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden, weil sie und Charles eben die einzigen Zeugen waren und sie behauptet später praktisch, sich vor dem tragischen Ereignis von ihm getrennt zu haben und von ihm terrorisiert worden zu sein, ehe er ihre Familie angriff. Mhm. Und erzählt eben was ganz anderes. Was allerdings nach den Morden geschah, lässt eben große Zweifel an ihrer Aussage. Feldas Leiche zerren sie in das alte Nebengebäude und schieben sie durch die Toilettenöffnung. Ich weiß nicht, ob die da
Plumpsklo?
Plumpsklo haben, genau. So stelle ich mir das vor, weil sonst passt die an keine Toilette rein.
Könnte
da,
sein, dass das 58 so war, oder? Ja.
Genau, und Nebengebäude, also so stelle ich mir das jetzt vor. Das ist ja auch lecker. Carols kleine Halbschwester stecken sie in eine Müllkiste, die sie ebenfalls ins Nebengebäude bringen. Und die Leiche des Stiefvaters verstecken sie im Hühnerstall. Sobald das erledigt ist, räumen sie im Haus auf und wischen das Blut vom Boden. Den Rest des Abends trinken sie Pepsi und essen Kartoffelchips. Und sie bleiben fast eine Woche im Haus, nur wenige Meter von den Leichen entfernt.
Also das ist doch furchtbar, oder? Du musst dir doch ständig vor Augen führen, was da passiert ist. Und da ist wahrscheinlich überall noch Blut, das kriegst du ja nicht raus. Ja. Unfassbar.
Jeden Tag kaufen sie auf Kredit vom Milchmann ein. Und Charles geht auch gelegentlich zum Lebensmittelgeschäft, um ein paar andere wichtige Dinge zu kaufen. Also hallo, ne? Die Carol hätte hier ja schon mal irgendwie zur Polizei rennen können.
Auf jeden Fall.
Als er da einkaufen war, oder also, die hat er mitgezogen, die Gute. An einem Tag kommt der Chef des Stiefvaters vorbei, um zu sehen, wie krank er ist. Und die Carol wimmelt ihn ab und sagt, er hätte die Grippe und wäre noch bettlägerig. Später kommen Carols Schwester, die Barbara, und ihr Mann, der Bob von Busch hier,
das ist so geil,
zu Besuch. Und Carol tischt ihnen dieselbe Geschichte auf. Ihre Mutter und die kleine Schwester hätten auch die Grippe und sie sollen besser fernbleiben, um sich nicht anzustecken. Ja, und die beiden, die haben schon ein komisches Gefühl, aber gehen eben wieder. Ja, und die Pansy, das ist Carols Großmutter, hat schon mehrfach angerufen. Und als sie schließlich zum Haus kommt, wird Carol klar, dass sie diese Grippegeschichte nicht länger aufrechterhalten kann. Also schickt sie die alte Frau mit den Worten weg. Geh nach Hause, Oma. Geh weg. Mamas Leben ist in Gefahr, wenn du es nicht tust.
Mhm.
Daraufhin geht die Pansy zur Polizei. Und diese wirft dann schließlich auf ihr Drängen hin einen flüchtigen Blick ins Haus, obwohl sie keinen Haftbefehl haben. Und da das Haus aber leer und aufgeräumt ist, ja, gehen sie wieder, ohne irgendwas zu tun. Ihnen kommt eben nichts verdächtig vor. Und der Robert von Busch fährt mit seinem Bruder zum Haus von Carols Familie, weil die eben ein ganz komisches Gefühl haben. Jetzt ist eine Woche vergangen und irgendwas stimmt doch da nicht. Die Polizei unternimmt nichts. Also fährt er mit seinem Bruder dahin, um auf eigene Faust sich auf dem Anwesen umzusehen. Ja, und ein Blick ins Nebengebäude und in den Hühnerstall bestätigen ihre schlimmsten Befürchtungen. Und nun schenkt auch die Polizei ihnen Aufmerksamkeit. Und zu dem Zeitpunkt ist das Paar dann aber schon geflohen. Ja, ein Ort, an dem sie vorübergehend Zuflucht finden können, ist bei Charles' 72-jährigen Familienfreund August Meyer. Der August ist ein freundlicher, alter Junggeselle, der Charlie seit seiner Kindheit kennt. Er lebt auf einer Farm etwa 20 Meilen außerhalb von Lincoln. Am 27. Januar biegen sie auf den Feldweg ein, der zu Meyers Farm führt, und bleiben mit dem Reifen im Schlamm stecken. Also sie müssen dann zu Fuß weiter zur Farm laufen. Und im Nachhinein lässt sich nicht genau sagen, warum Charles August Meyer dann am selben Tag noch in den Kopf schoss. Vermutlich hat dieser in den Nachrichten wohl von der Fahndung gehört, ne, und war nicht bereit zu helfen und deshalb musste er ihm dann auch sterben.
Ja.
Der Charles hat übrigens eben bei allen Morden dann später behauptet, immer nur geschossen zu haben, um sich selbst zu verteidigen.
Naja.
Aber also, das ist natürlich Quatsch.
Das ist immer so leicht gesagt, das ist so dann so eine Ausrede.
Ja. Und Meyers Hund verwundet Charles, als dieser über die schneebedeckte Wiese davonrennt. Der ist dann auch gestorben an seiner Verletzung. Der Hund, der lag dann irgendwo auf dem Feld.
Den haben sie auch noch umgebracht.
Ja.
Super.
Charles trägt die Leiche seines alten Freundes ins Nebengebäude und schlägt eine Decke darüber. Dann gehen er und Carol in Meyers Haus, stehlen sein Geld und seine Waffen, essen sein Essen und schlafen ein. Als Charles am nächsten Tag die Leiche seines Freundes überprüft, irritiert ihn, dass die Decke plötzlich zurückgeschlagen ist. Und da ist er sich halt nicht sicher, war das jetzt ein Tier oder sind sie uns jetzt doch schon irgendwie auf die Schliche gekommen. Also er hat nur Angst, entdeckt zu werden und ja, sie müssen halt Meyers Haus wieder verlassen, können dort nicht bleiben.
Mhm.
Und da das Auto weiterhin im Schlamm feststeckt, müssen sie es zurücklassen und gehen in der Absicht, per Anhalter weiterzufahren, die Straße entlang. Ja, jetzt ist wieder so ein typischer Fall. Falsche Zeit, falscher Ort. Kurz darauf hält ein Auto neben ihnen, die zwei Insassen, Robert Jensen, der ist 17 Jahre alt, und Carol King, 16 Jahre, bieten ihn an, sie mitzunehmen.
Nein.
Kaum sind sie eingestiegen, bedroht Charles Robert mit der Schrotflinte und fordert alles Geld, das sie dabei haben. Sie fahren zu einem verlassenen Sturmkeller und dort schießt er Robert 6 Kugeln in den Kopf.
Das war jetzt natürlich auch Notwehr.
Ja, genau. Ne? 6-mal schießt er den in den Kopf. Und dessen Freundin Carol wird einmal in den Kopf getroffen. Ihr Körper wird später halbnackt aufgefunden. Die Jeans und der Slip sind um die Knöchel gewunden. Also offenbar hat Charles versucht, sie zu vergewaltigen. Sie weist Stichwunden im Bauch- und Schambereich auf, aber es gibt keine Spermaspuren. Ja, und während das alles geschieht, sitzt die Carol nach ihrer eigenen Aussage im Auto. Und der Charles hingegen gibt später an, sie hätte dem Mädchen die Schnittverletzungen zugefügt, da sie wütend auf sie war, weil Charles sie attraktiv fand. Mhm. Und zudem hätte sie das Mädchen auch erschossen. Also ich sag eben, sie waren dann letztlich die einzigen Zeugen und jeder hat was anderes erzählt im Nachhinein, ne?
Krank, ja, schon ziemlich krank, ja.
Ja. Und die Leichen der beiden Teenager lassen sie im Sturmkeller zurück. Am folgenden Tag, dem 28. Januar 1958, wird Charles' Auto auf der Meyer Farm entdeckt. Das steckt ja immer noch im Schlamm.
Ach ja, genau.
Kurz darauf findet man auch die Leichen von Meyer und den beiden Teenagern und es wird eine große Fahndung eingeleitet. Um an Geld zu kommen, fahren Charles und Carol mit Robert Jensens Auto in einen noblen Stadtteil von Lincoln. Dort brechen sie morgens in das Haus des 47-jährigen Industriellen C. Lauer Ward ein, dessen Frau Clara und Lillian Fenzel, ihre schwerhörige 51-jährige Magd, sind zu Hause, ebenso wie ihr Retriever Queenie und ihr kleiner Pudel Susi. Mhm. Als Lillian, also die Magd, die Tür öffnet, richtet Charles seine Waffe auf sie. Carol bleibt im Auto. Er befiehlt Lillian, Queenie im Keller einzusperren, also diesen größeren Hund. Und als er erkennt, dass das Dienstmädchen ein Hörproblem hat, schreibt er ihr Notizen, um sich verständlich zu machen. Und er weist sie an, ihm ein Frühstück zu machen. Als Clara Ward in die Küche kommt, versichert Charles ihr, dass nichts Schlimmes passieren wird. Deswegen bleibt die Clara erstmal ruhig und erklärt sich bereit, mit ihm zu kooperieren. Da Charles ruft die Carol dann ins Haus und sie frühstücken gemeinsam. Und nach dem Essen geht sie in die Bibliothek und schläft ein.
Also leben die jetzt ihren Traum von der reichen Oberschicht.
Richtig. Sonst war er da immer so, ne, mit der Müllabfuhr unterwegs und jetzt
hat er eine Magd.
Ist er da in diesem Haus und der spielt sich auch dann übelst auf. Ne? Er will Pfannkuchen, danach will er Waffeln serviert bekommen und er freut sich über seine Leistung. So nach dem Motto, er, der ehemalige Müllmann, wird im Haushalt einer der reichsten Bewohner von Lincoln bedient.
Ja, der Klassiker. Ne?
Er ist gerade der King.
Er ist so wirklich so Narzisst und so, ja.
Gegen 13 Uhr bittet Clara Ward um Erlaubnis, nach oben gehen und sich umziehen zu dürfen. Also bis dahin hat sie eben Morgenmantel getragen. Und als sie nicht gleich zurückkehrt, folgt Charles ihr. Er behauptet später, sie hätte sich mit einer Pistole bewaffnet und auf ihn gezielt. War ja, wie gesagt, immer dann seine Behauptung. Ne? Er wäre immer dann nur derjenige gewesen, der sich hätte gewehrt.
Ja, das ist so eine Schutzbehauptung vor Gericht, ja.
Ja. Ja, und deswegen geht er mit einem Messer auf sie los und sticht ihr wiederholt in Hals und Brust.
Wenn sie wirklich eine Pistole gehabt hätte und er nur ein Messer, also komm, hätte sie doch mal geschossen.
Ja, eben. Wären ja dann auch irgendwie vielleicht Einschläge, ne, in der Wand gefunden worden, wenn sie ihn nicht getroffen hätte. Als er Claras Körper ins Schlafzimmer schleppt, fängt die Pudeldame Susi an zu bellen. Er bricht ihr mit dem Gewehrkolben das Genick.
Der arme Hund.
Später beladen er und Carol ein Auto der Warts mit Essen und bereiten sich darauf vor, stilvoll zu fliehen. Also das war zur damaligen Zeit auch ein besonderer Wagen, ne? Sie durchsuchen das Haus und nehmen alles mit, was wertvoll aussieht. Gegen 17:30 Uhr trifft das Lincoln-Journal ein, also die Zeitung, und Charles ist begeistert, da die Fahndung nach ihm die Titelseite ziert. In seinen Augen ist er ein Star. Er hat etwas erreicht, denn er ist jemand, mit dem man rechnen muss.
Das ist so krass, oder? Das habe ich schon oft gehört, dass wenn Leute verhaftet werden wegen irgendwas ganz Extraordinaries, also was ganz Großem im Fall, dass sie zuerst fragen, bin ich auf der Titelseite, wird über mich berichtet, wenn die da irgendwie aus dem Polizeiwagen rausgeholt werden. So der erste Gedanke von denen, habe ich es jetzt irgendwie in Zeitschriften geschafft. Mhm.
Krank. Die wollen eben berühmt werden, ne? Dass man sich an sie erinnert und dass sie eben jemand sind, so nach dem Motto.
So krank. Mhm. Keine anderen Probleme, ja.
Eine halbe Stunde später kommt sie lauernd von der Arbeit nach Hause. Charles bedroht ihn sofort mit der Waffe. Es kommt zum Streit und Kampf, bis Charles auf den Industriellen schießt. Also tötet ihn.
Die sind noch in diesem großen Haus. Die sind noch nicht geflohen.
Ja. Mhm. Haben erstmal nur schon ins Auto geladen. Als nächste ist die Magd Lillian an der Reihe. Carol und Charles binden sie an ein Bett und erstechen sie. Charles behauptet, Carol habe das Dienstmädchen getötet, während Carol behauptet, Charles habe es getan. Also die haben immer widersprüchliche Aussagen.
Und dann haben sie auch den Hund getötet. Ja. Meine Güte, warum denn den Hund?
Armes Baby. Immerhin hat der große Hund überlebt.
Armes Baby.
Am nächsten Tag vermissen Warts Geschäftspartner ihn bei der Arbeit und rufen den ganzen Morgen an. Gegen Mittag geht sein Cousin zum Haus und findet die Leichen von Wart, seiner Frau und der Magd. Im Keller bellt Queenie. Also der hat überlebt, der Retriever. Die Mutter an den Eheleuten Ward und dem Dienstmädchen Fenzel erregen großes Aufsehen in Lancaster County. Die Polizei der Region leitet Ermittlungen ein, um sie zu finden. Der Gouverneur, der ein guter Freund von Ward war, kontaktiert die Nationalgarde von Nebraska. Eltern eilen zu den Schulen und bringen ihre Kinder nach Hause. Also die Stadt ist eben in völliger Panik und vollständig abgeriegelt. Mhm. Der Bürgermeister bietet eine Belohnung in Höhe von $1,000 und auch aus der Luft wird nach dem schwarzen Auto der Warts gefahndet. Es war eben eine einflussreiche Familie, ne? Jetzt geht es ja wirklich zur Sache.
Ja, das ist schon mal ein Fehler, dass sie gerade sich auf die gestützt haben, wenn die auch mit dem Gouverneur befreundet sind.
Ja. Ja, die beiden müssen sich ein neues Auto zulegen und sie stoßen auf den reißenden Schuhverkäufer Merle Collinson, der auf einem Rastplatz an der Autobahn außerhalb der Stadt Douglas im Bundesstaat Wyoming in seinem Auto schläft. Also sie sind jetzt in einem anderen Bundesstaat angekommen, ne? Charles klopft an die Scheibe des Wagens und fordert ihn auf, auszusteigen. Und als Merle das nicht tut, schießt er mehrfach durch das Seitenfenster, trifft ihn an Kopf, Hals, Arm und Bein und tötet ihn. Das Auto von Merle hat eine Feststellbremse, die für Charles neu ist. Mit Merle tot auf dem Beifahrersitz und Carol hinten auf der Rückbank startet er das Auto, findet aber nicht heraus, wie diese Notbremse sich lösen lässt und kann praktisch nicht losfahren. Ja, da kommt ein junger Geologe, der Joe Springley, vorbei. Kommt ihm angefahren und hält neben ihn. Er glaubt eben, die haben eine Panne und will ihnen helfen.
Oh.
Ja, und dabei sieht er aber die Leiche von Merle im Auto liegen. Wird sofort wieder von Charles bedroht mit dem Gewehr und es kommt schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden, wobei es Joe nach mehrmaligem Hin und Her gelingt, Charles die Waffe zu entwenden und sie wegzuwerfen. In diesem Moment, weil ja nun dann auch überall die Fahndung läuft, fährt der stellvertretende Sheriff William Romer vorbei und bemerkt den Kampf. Und da sieht jetzt die Carol, oh, jetzt wird es für uns ja eng, jetzt komme ich ja nicht mehr weg, ne? Sie springt aus dem Auto, rennt auf den Sheriff zu und schreit, dass es Charles ist, den sie suchen und er sie töten will.
Oh,
der Sheriff, jetzt, der bleibt dann bei Carol und fordert Verstärkung an.
Jetzt tut sie so, als wäre sie das arme Schäfchen und entführt
richtig, worden. Richtig. Jetzt lässt sie ihn eiskalt auflaufen, sag ich mal, ne?
Ja.
Ja, und daraufhin rennt jetzt der Charles zum Wagen der Warts. Fährt panisch davon und versucht, die Polizei abzuschütteln. Dann kommt es wirklich zu einer filmreifen Verfolgungsjagd durch die Innenstadt von Douglas und teilweise mit über 160 Stundenkilometern.
Oh je.
Ein Sheriff schießt aus seinem Fenster und eine Pistolenkugel zerstört die Windschutzscheibe von Charles' Fluchtwagen. Das splitternde Glas verletzt ihn am Ohr und der rechten Hand, sodass er Schnittwunden erlitt. Und da er jetzt blutet, glaubt er, von der Kugel getroffen worden zu sein, ist völlig panisch und glaubt, verbluten zu müssen. Ja. Und deshalb stoppt er den Wagen und ergibt sich,
jetzt auf einmal,
weil er auch selbst keine Munition mehr hat.
Also er hat kaltblütig die ganzen Leute getötet und jetzt hat er einen Kratzer und dann fürchtet er um sein eigenes Leben. Oh, der Allerärmste.
Ja. Es hat halt um ihn geknallt, ne? Und er hat wirklich gedacht, weil er geblutet hat, er ist getroffen. Und Munition hatte er, wie gesagt, auch keine mehr. Und deswegen gibt er jetzt praktisch auf. Mhm. Ja, somit wird das Paar am 29. Januar 1958 festgenommen. Einen Tag später wird Charles vor Gericht wegen des Mordes an Collinson, also diesem Schuhverkäufer, ne, der am Auto geschlafen hat, angeklagt. Denn sie sind ja in diesem anderen Bundesstaat jetzt.
Ja.
Und das war ja der einzige Mord. Ja, und der Charles entscheidet sich aber für eine Auslieferung von Wyoming nach Nebraska, weil er gedacht hat, dass die Strafe nicht ganz so schwer dort für ihn ausfällt. Aber das war halt im Nachhinein ein Fehler. Was er nämlich nicht wusste, war, dass er, wenn er in Wyoming geblieben wäre, wahrscheinlich nur eine lebenslange Haftstrafe erhalten hätte. Denn der Gouverneur von Wyoming war ein Gegner der Todesstrafe.
Oh, okay.
Also hat er sich falsch entschieden, der Gute. Mm. Charles' Prozess begann am 5. Mai 1958. Er tat nichts, um eine Strafminderung zu erhalten, behauptete, er sei völlig gesund, während seine Verteidiger versuchten, die Voraussetzungen für eine psychische Störung zusammenzuschustern. Charles wollte eben lieber der kaltblütige Mörder sein, als jetzt als verrückt abgestempelt zu werden.
Ja, klar, das ist ja blöd in der Presse, er will ja irgendwie...
Ja.
Also irgendwie wie so ein krasser Anti-Held gefeiert werden, ja.
Ja, ja, genau. Zunächst teilte Charles den Behörden mit, dass Carol nichts mit den Verbrechen zu tun habe. Seine ersten Worte zu diesem Thema, als er in das Gefängnis in Douglas, Wyoming gebracht wurde, lauteten: Seid nicht grob zu dem Mädchen, sie hat nichts damit zu tun.
Mhm.
Ja, da hat die ihm nur geliebt, ne? Und ja, die gute Carol behauptete unterdessen, dass sie während der gesamten Tortur eine Geisel war und die ganze Zeit befürchtete, dass er ihre Familie töten würde, wenn sie nicht tat, was er von ihr verlangte.
Mhm.
Also sie hätte angeblich nicht gewusst, dass ihre Familie tot ist, und er hätte die ganze Zeit eben gesagt, wenn du jetzt hier nicht mitziehst, bringe ich deine Familie um.
Aber die hat doch so...
So hat sie es dargestellt.
Aber die hat doch so lange in dem Haus noch gewohnt, wo die Familie schon tot war.
Ja.
Das ist doch merkwürdig.
Die
muss das gewusst haben.
Ja, und als der Charles dann bemerkte, dass Carol versuchte, sich als unwillige Geisel anstelle seiner Freundin zu positionieren, begann er, sie in die Verbrechen zu verwickeln. Er gab an, dass sie für einige der Morde und an allen Verstümmelungen verantwortlich war.
Mhm.
Sie hätte jederzeit entkommen können, sagte er. Ich habe sie oft allein gelassen. Manchmal, wenn ich Hamburger holte, saß sie mit allen Waffen im Auto. Nichts hätte sie davon abgehalten, wegzulaufen. Am 23. Mai 1958 wurde Charles für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Seine Hinrichtung fand am 25. Juni 1959 um 12.04 Uhr im Alter von 21 Jahren durch den elektrischen Stuhl statt. Also das ging dann auch relativ schnell. Ne? Mhm. Am 23. Mai 1958 haben die den praktisch verurteilt und im nächsten Jahr, im Juni, wurde er dann auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Das ist ja heutzutage, da haben die ja übelste Wartezeiten.
Ja, ja, und
ne?
Dann machen die auch nochmal Gnadengesuche hin und her.
Ja,
ja. Ja. Und manchmal sind die da 20 also Jahre im Todestreck oder so, ja.
Richtig, das ging hier ganz zügig. Ja, war noch eine andere Zeit, ne?
Mhm.
Er wurde wie 5 seiner Opfer auf dem Friedhof in Lincoln beigesetzt. Mhm. Carols Verteidigung, sich als Opfer darzustellen, war nicht glaubwürdig. Sie wurde wie Charles am 28. November 1958 des Mordes für schuldig befunden. Da sie aber eben nur ein 14-jähriges Mädchen war, erhielt sie anstelle des elektrischen Stuhls eine lebenslange Haftstrafe. Sie wurde ins Frauengefängnis in York, Nebraska geschickt, wo sie die Haftstrafe 17,5 Jahre lang bis zu ihrer Bewährung im Juni 1976 verbüßte. Nach ihrer Entlassung ließ sie sich in Michigan nieder, änderte ihren Namen und arbeitete als Hausmeisterin in einem Krankenhaus in Lansing.
Hm.
Willst auch nicht unbedingt in dem Krankenhaus liegen.
Nee. Oh Gott.
Wenn da so eine unterwegs ist.
Ja.
2007 heiratete sie Frederick Clare. Sie hat außer einem Radiointerview 1996 nie über die Morde gesprochen. Ne, hat sich immer geweigert, darüber zu sprechen. Später lebte sie in Ohio und ihr Mann starb am 5. August 2013 bei einem Autounfall, bei dem sie schwer verletzt wurde. Das ist jetzt alles, was ich jetzt so noch rausbekommen habe. Wie gesagt, sie hat ja auch ihren Namen geändert.
In USA kann man das so mehr einfach,
ist da nicht zu finden.
Ja.
Ja, das war die Geschichte von Charles und Carol.
Mhm.
Hm. Schaut euch mal Bilder von dem an. Der sah wirklich ein bisschen aus wie James Dean. Da hat sich die Haare so gemacht und immer so eine Zigarette im Mund. Und also,
muss ich mal googeln.
Das war so ein bisschen sein Idol.
Hm. Und du hattest gesagt, du hast noch eine Theorie. Wie, hattest du nicht noch gesagt, du wolltest uns noch sagen, was du denkst? Ja.
Wie die dann auch, ne? Hm. Ich glaube nicht, dass die da unschuldig war.
Ja,
also,
das glaube ich auch nicht. Das ist wieder so eine Schutzbehauptung. Ne. Also es ist ja wirklich
richtig.
Eigentlich so, dass man sagt, dass alle, die im Gefängnis sitzen, irgendwie immer einen Grund haben, warum sie es nicht wirklich waren. Jeder kann dir irgendwie eine Geschichte erzählen, warum er eigentlich unschuldig ist oder dann nur mit reingezogen wurde. Und die entwickeln das, die haben ja auch Zeit nachzudenken und die glauben dann teilweise selbst dran. Und wenn die so direkt direkt verhaftet werden, dann haben die auch immer so Schutzbehauptungen am Start.
Ja.
Und es ist, ich beschäftige
mich. Also gerade auch.
Ja, unglaublich. Ich habe ja viele Interviews gesehen.
Bei ihrer Familie,
Also jeder hat in diesen ganzen Interviews mit Mördern und so, die haben alle immer irgendeine Ausrede, warum sie das machen mussten oder so.
Ja.
Schon krass. Familie, ich sehe gerade Fotos. Ja, das ist echt ein bisschen James Dean mit seiner Zigarette da.
Ja, ja. Hm.
Ah, wie krass die
aber
drauf
waren. Wie gesagt, selbst wenn er jetzt zu ihr gesagt hätte, ich bringe deine Familie um, wenn du nicht mitziehst, die waren eine Woche in dem Haus, dann wo soll die Familie bitte schön sein?
Ne? Also wirklich.
Dann kommt da der Milchmann, dann war da einkaufen, die Schwester, irgendwie versuchst du doch da mal, dich bemerkbar zu machen, wenn du da in Not bist. Ne? Und als sie dann unterwegs wären, sie hatte ja mehrfach die Gelegenheit, einfach wegzulaufen.
Ja.
Also.
Das glaube ich auch nicht. Das ist.
Mh.
Ach, das ist schreck, wieder so ein Killerpärchen hast du dir ausgesucht.
Ja.
Ja.
Ja, Nina, was hast denn du heute für eine Verschwörungstheorie für uns?
Ja, heute habe ich nämlich wieder mal eine CIA-Verschwörungstheorie. Die Crimies wissen ja, dass meine Lieblingsart von Verschwörungstheorie ist. Also es ist tatsächlich halt so, dass CIA oder DARPA oder also Verteidigungsministerium oder FBI ziemlich kranke Sachen schon alles gemacht haben, auch an Experimenten und das früher halt geheim gehalten haben und dann irgendwann dann doch die Dokumente dazu veröffentlicht haben. Und so ist es auch in meinem heutigen Fall. Ja, erstmal habe ich eine Frage an dich und unsere schlauen Crimies.
Mhm.
Was haben die CIA, Uri Geller und der Brexit gemeinsam? Wisst ihr es?
Ich nicht.
Du weißt nicht. Ich kläre das dann ganz am Schluss auf.
Mhm.
Jetzt nicht googeln, Crimies, ja? Also,
nein.
Am Schluss ergibt alles einen Gin. Ich verspreche es. Ja, lass uns gemeinsam rausfinden. Also ich finde, es ist eine ziemlich krasse Story. Ich wollte das eigentlich auch schon, ich habe jetzt schon eine lange Zeit in meinem Ordner für Verschwörungstheorien, Murder Queens Ordner. Ja, und jetzt freue ich mich darauf, dass ich die endlich machen kann. Ja, lasst uns dann am Ende einfach mal zusammen darüber diskutieren und urteilen, ob das jetzt wahr sein könnte oder nur ein Schwindel oder ja, ihr werdet das schon sehen. Ich meine, Uri Geller ist im Spiel. kennt ihr wahrscheinlich, ne?
Mit seinen Löffeln.
Ja, genau. Uri Geller ist ja dieser Zauberkünstler, der ganz berühmt dafür ist, dass er nur mit Angucken und mentalen Fähigkeiten Löffel verbiegen kann.
Hm.
Ja.
Und der Brexit, ne? Ich bin gespannt.
Ja, das gehört alles zusammen. Ihr werdet schon sehen. Also.
Leg mal
genau,
los,
wir fangen mal an. Im Jahre 2003 hat nämlich die CIA das geheime CIA-Archiv geöffnet, also zumindest teilweise. Und zwar war das so, im Februar 2003 hat die CIA 13 Millionen Seiten aus ihrem Fundus mit deklassifiziertem Faktenmaterial ins Netz gestellt. Klassifiziert haben wir ja schon gelernt, den Begriff. Das bedeutet ja so in der Welt der Geheimagenten geheim. Und wenn man dann sagt deklassifiziert, ist es ja dann nicht mehr geheim, also nicht mehr confidential und kann dann öffentlich gemacht werden.
Wird offengelegt.
Genau. Und das sind alles geheimdienstliche Tatsachen, die sind sauber gesammelt und protokolliert. Die Dokumente waren gerichtlich erzwungen und bereits vorher auf 4 Computern im Nationalarchiv in Maryland während der regulären Öffnungszeiten zugänglich gewesen. Aber es hat dann noch eine Crowdfunding-Initiative gebraucht, die damit begann, Dokumente auszudrucken und ins Netz zu laden, weil die durchs Internet erst nicht zugänglich waren. Und dann haben dann irgendwelche Leute, die da wahrscheinlich genauso neugierig waren wie ich, Crowdfunding gemacht, dass diese Millionen Seiten irgendwie dann noch digitalisiert worden sind. Ja. Genau. Und jetzt kann man die online einsehen. Ich habe halt auch zu dem Experiment, von dem ich halt jetzt gleich spreche, mir das PDF runtergeladen. Es hat sich so voll crazy angefühlt, bis du so in irgendeinem offiziellen CIA-Dokument, 31 Seiten sind das. Und ja, ich habe mich sehr special gefühlt, als ich im Café saß und so dachte, wenn jetzt jemand sieht, was ich auf meinem PC mache, so CIA-Dokumente lesen. Ja, das war sehr aufregend. Ja. Und das aufregendste Stück dieser Sammlung sind diejenigen knapp 10.000 Dokumente, die aus dem berüchtigten Stargate-Projekt hervorgegangen sind. Und darum geht's jetzt in meiner Verschwörungstheorie, also das Stargate-Projekt. Genau.
Ah, okay.
Der Name hat übrigens nichts mit der gleichnamigen Fernsehserie zu tun. Ich war auch erst so, hä?
Man denkt sofort dran,
ja, man,
ne?
Denkt jetzt, ja. Man denkt jetzt, es geht jetzt schon wieder. Aber darum geht es ja eher im Projekt Pegasus. Das hatten wir auch schon, ne? Wenn man so um Zeitreisen und Sprünge auf andere Planeten so denkt. Das heißt bei der CIA ja Projekt Pegasus. Und das hatten wir auch schon. Ich glaube in Folge 5 oder so, ja. Ja, und die CIA hatte sich zwischen 1972 und 1995 angeschickt, nämlich endlich auf der Grundlage solider wissenschaftlicher Methoden das Potenzial von parapsychologischen Fähigkeiten für militärische Zwecke auszuloten. Also kann man sich ja vorstellen, ne, die hatten hier gehört, da gibt es manche Leute, die können so ein bisschen Gedanken lesen oder können irgendwie vielleicht sehen, was in einem anderen Raum passiert, ohne dass, also nur mental so sehen oder spüren, obwohl sie es nicht sehen können. Ne? Das ist natürlich für Militär total interessant. Man muss man sich auch vorstellen, die hatten ja immer schon Probleme mit der Sowjetunion. Das wäre natürlich cool, wenn die jemand hätten, der wüsste, was dann da vor sich geht oder was die besprechen oder wer was in seinem geheimen Lager lagert. Ja. Lange vor der Fake-News-Debatte wurden hier unglaublich klingende Zeitungsartikel und Berichte über Seher und Wunderheiler verschiedenster Art geprüft, um so dem Wahrheitsgehalt prophetischer Fähigkeiten auf die Spur zu kommen. Das war nämlich, wäre, wenn das halt stimmt, nämlich eben sehr wertvoll gewesen für die CIA. Und vielleicht haben die auch gedacht, bevor jetzt die Russen das machen, müssen wir das mal auf die Spur kommen. Und falls dann wirklich dann ein positives Ergebnis rauskommt, dann haben wir hier die Seher und Wunderheiler und nicht die Russen. Oder keine Ahnung. Also man muss es ja mal prüfen. Ja. Ne? Also genau. Die wollten einfach dem Wahrheitsgehalt eben auf die Spur kommen. Ziel war nichts Geringeres, als die Grenzen menschlicher Fähigkeiten im Experiment faktisch abzuschreiten. Also Remote Viewing und Remote Action nennen die das, also die Fähigkeit, allein durch mentale Mittel Zugang zu versiegelten Daten oder entfernten Orten zu bekommen, also so wie so eine Fernsicht, sowie physikalische oder biologische Systeme zu beeinflussen, sollten im Test erschlossen werden. Ja, also eigentlich wollten die sowas wie Spione am besten kreieren, die mit ihren übersinnlichen Kräften Dokumente in verschlossenen Archiven, zum Beispiel nämlich an den Russland und Sowjetunion, wie gesagt, lesen zu können. Also wenn, ja, genau, jemand hat da in seinem Safe irgendwas und dann hätte die CIA eine Person, die Dokumente lesen kann, obwohl die in einem Safe verschlossen sind, so in der Art, genau. Ja, fände ich auch spannend. Also so einen würde ich auch buchen.
Ja.
Ja, nee, spontan fällt mir nicht ein, warum ich so jemanden bräuchte. Aber wenn ich die CIA wäre, dann schon. Genau. Genau, und jetzt kommen wir mal zu Uri Geller. Der israelische Zauberkünstler Uri Geller war einer der aussichtsreichsten Kandidaten eben dafür. Ne?
Ja.
Die Tests, die zwischen dem 4. und 11. August 1973 mit Geller vorgenommen wurden, verfolgten protokollmäßig das Ziel, Gellers paranormale Wahrnehmung unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen zu verifizieren, um die physischen und psychologischen Variablen zu verstehen, denen diese Fähigkeit unterliegt. Also das sind auch diese 31 Seiten CIA Stargate-Projekt offengelegte Seiten, die behandeln eben dieses Experiment, das ich mir durchgelesen habe. Fand ich so spannend. Und da sind auch die ganzen Zeichnungen drin. Müsst ihr euch mal angucken. Einfach mal googeln irgendwie Projekt CIA, Stargate, Projekt Uri Geller. Und dann kriegt ihr so eine Seite von der CIA und da könnt ihr euch so ein PDF runterladen. Das ist so gut. Ich fühle mich gerade so wichtig mit meinem tollen CIA-PDF. Und von den 31 Seiten sind eigentlich faktisch nur 5 Seiten Text und der Rest ist Zeichnungen. Also jetzt lasst euch nicht abschrecken, ihr müsst nicht 31 Seiten lesen. Okay.
Ich guck mal.
Und ja, wie kamen die CIA jetzt auf Uri Geller oder was war dem vorangegangen? Also erstmal wussten die natürlich, der sagt, er gibt an, er hat hier irgendwie so ein paar Bühnenzaubertricks und kann Löffel verbiegen. Und in den 70er Jahren verwendete das Stanford Research Institute, das bin jetzt auch SRI abgekürzt und das werde ich im Folgenden auch SRI oft nennen, viel Zeit und Geld darauf, die meisterhaften Fähigkeiten eines jungen Israelis zu erforschen, also von Uri Geller. Und in einer mit Regierungsgeldern finanzierten Untersuchung zu paranormalen Phänomenen ließen sie dann eben den jungen Uri Geller über 5 Wochen lang verschiedene übersinnliche Übungen vorführen. Wie so ein Affe, der irgendwelche Versuche machen muss. Okay. Die Experimente hielten sie in einem Video fest. Und am Ende des Experiments war es dem jungen Uri Geller nicht nur gelungen, zahllose Löffel zu verbiegen, er hatte einige Forscher davon überzeugt, dass er tatsächlich übernatürliche Kräfte besitzt. Genau. Und diese Untersuchungen und Videos weckten dann das Interesse des Geheimdienstes. Ja. Also die CIA wird dann ganz heiß auf diesen Geheimdienstmagier, der ihnen vielleicht helfen könnte, ne? Ja, und das Geller-Tape wurde dann im Januar 1973 der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der CIA vorgeführt. Wie aus einem ehemals geheimen CIA-Memo hervorgeht, und das kann man jetzt halt eben einsehen. Und bereits am nächsten Tag hatte sich der Geheimdienst mit der Forschungsbehörde APA, inzwischen heißen die DAPA, beraten und einen ausführlichen Bericht formuliert. Ja, also DAPA, da haben wir euch ja schon in Folge 4 drüber erzählt.
Das haben wir schon, genau.
Genau. Und das steht eben für Defense Advanced Research Projects Agency und ist eigentlich gehört dem Verteidigungsministerium der USA an. Also die erforschen ganz crazy Sachen, auch wirklich Zukunftstechnologien und allem, was ihnen irgendwie hilft, die USA zu verteidigen. Und ja, da hatten wir auch schon Projekt Pegasus und so drüber gesprochen und ja. Das war, glaube ich, Folge 6, oder? Wann war Projekt Pegasus? Ich glaube, irgendwie so. Also DARPA Pegasus war Folge 4, genau. Ich nehm an, das muss dann auch eine gerade Zahl sein, weil wir in den geraden Zahlen habe ich ja immer die Verschwörungstheorie, also Folge 4 oder Folge 6, nehme ich doch mal an.
Ja,
genau. Soll ich mal ganz kurz einen Ausschnitt vorlesen aus diesem geheimen Memo von der CIA, genau. Und das ist jetzt öffentlich, kann man sich ansehen. Also vom 24. Januar 1973 schreiben sie: On January 23rd, 1973, Dr. Russell Targ and Harold Puthoff of Stanford Research Institute showed a film of their recent experiments with Uri Geller, an Israeli magician with claimed capabilities in ESP. Also ESP ist sowas wie The Sixth Sense, Extra Sensory Perception. Die SRI, also die Stanford Research Institute, work with Geller has been supported by Edgar Mitchell's Foundation by something with a name like Mind Science Institute of Los Angeles. Genau, also die haben das einfach mal dokumentiert und im Memo werden dann einige der Experimente besprochen, die mit Geller durchgeführt wurden. So hatte der junge Illusionist Materialien nachgezeichnet, die sich in doppelt versiegelten Umschlägen befanden oder vorhergesagt, welche Seiten eines Würfels in einem geschlossenen Behälter nach dem Schütteln nach oben zeigte. Ja, sowas hatte der drauf. Der Autor des Memos schlussfolgert, dass die Ergebnisse, also in dem Memo steht ja, dass sie eben diesen Film gesehen haben, dass die Ergebnisse, wenn man sie denn als wahr akzeptiert, stark darauf hindeuten, dass Uri Geller ungewöhnliche Fähigkeiten besitzt. Ja, also die haben gesagt, es könnte schon sein, dass der so eine Art Sixth Sense eben hat und einige haben da auch wirklich krass dran geglaubt. Das werden wir noch gleich sehen. Die Stanford-Forscher unter Dr. Puthoff und Dr. Targ rieten jedoch auch im Video zu weiteren Forschungen, denn nur wenn bei den Experimenten alle Betrugsversuche und Tricks ausgeschlossen werden könnten, könne man sie als Beweis für Gellers Fähigkeiten sehen. haben die halt so argumentiert. Und einige Leiter der Abteilung Wissenschaft und Technik der CIA glaubten sogar daran, dass die Experimente wertvolle Erkenntnisse bringen könnten. Und ein Mitarbeiter zeigte sich geradezu beeindruckt von Gellers Fähigkeiten. Aber es gab, wie gesagt, halt auch Skeptiker. Und die sahen eben Geller wie so einen Hochstapler an. Und so kam dann das Memo am Ende zu folgendem Schluss. Obwohl paranormale Kräfte bisher noch nie erfolgreich nachgewiesen werden konnten, sollte man daraus keine negativen Schlüsse für die Zukunft ziehen. Also man weiß ja einfach nicht, was in Zukunft alles möglich ist. Und was man dann herausfindet, wie gesagt, früher dachte man, die Erde ist eine Scheibe.
ja, genau.
Und es geht ja immer, also manche Sachen, die wir jetzt noch nicht verstehen, verstehen wir vielleicht später. Und ich finde es auch echt super, dass die CIA da so in die Zukunft gerichtet denkt und jetzt nichts kategorisch ausschließt, nur weil das so in unseren Köpfen indoktriniert ist oder ja.
Ja, denn also in deinem nächsten Leben wirst du mal CIA-Mitarbeiter.
Ich fände es so spannend. Ja, und sie sagen dann.
Da wärst du, ne? Das wäre genau dein.
Ich wäre so spannend. Und sie sagen dann, im Endeffekt sei es irrelevant, ob Gellers außergewöhnliche Auffassungsgabe normal oder paranormal sei. Also vielleicht hat er auch einfach nur, also entweder hat er so einen sixten Sense oder er ist halt irgendwie extrem clever und kann sich so reinversetzen in die Person. Naja, ich guck mal, was ihr da am Ende sagt. Also die Experimente, die mit ihm gemacht haben, also ich finde es schon sehr beeindruckend. Und sie sagen halt in dem Memo, das ist so ein typischer wissenschaftlicher Spruch, wirklich wichtig sei nur, ob seine Fähigkeiten verlässlich und wiederholbar wären. Also wenn das nicht nur so ein einmaliger Zufall ist. Ne? Das ist ja so, in der Wissenschaft macht man sehr viele Tests und die müssen dann halt alle auch zum gleichen Ergebnis kommen, um das eben als wahr anzunehmen, diese These. Und sie sagen dann, jemand, der Blaupausen, die sich in einem Safe befinden, ungesehen nachzeichnen kann oder aus der Ferne eine Attrappe von einem echten Raketengeschoss unterscheiden kann, wäre unzweifelhaft von Wert. Darum rät der Verfasser des Memos schließlich, weitere und besser kontrollierte Tests mit Geller durchzuführen, um seine Fähigkeiten zu testen und zu untersuchen, ob seine Sicht und sein Gehör die normalen menschlichen Grenzen überschreiten würden. Genau. Das ist eigentlich, finde ich, auch echt clever, so geschlussfolgert. Also macht mit dem halt 100 Tests und wenn 90 Mal irgendwie das Ergebnis positiv ist, dann muss da irgendwas dahinter stecken. Wir wissen jetzt nicht genau was, aber irgendwas muss ja da dran sein und es wäre dann hilfreich. Ja, die US-amerikanische Forschungsbehörde APA zeigte sich währenddessen von Gellers Fähigkeiten wenig überzeugt. Und Dr. Kiepler und Dr. Lawrence von der APA reisten dann eben zum Stanford Research Institute, um die Experimente mit Geller mit eigenen Augen zu sehen. Sie bezweifelten ernsthaft, dass Gellers Leistungen über die eines talentierten Bühnenzauberers hinausgehen. Das ist so gemein. So voll in your face, Uri Geller. Also hier komm, mit irgendwelchen Tricks, hier verbiegst du deine Löffel und jetzt, jetzt wird sie ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist voll gemein eigentlich, wie diese über ihn herziehen. Bühnenzauberer. Hat sich bestimmt gefreut, der Uri Geller, als er das gehört hat. Außerdem machen sie sich Sorgen, dass die Objektivität von Dr. Tark und Dr. Puthoff, die Stanford-Experimente leiten, durch den Wunsch nach einem positiven Ergebnis beeinträchtigt sein könnte. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich wäre auch so, ich wäre dann so, oh Gott, wenn das stimmt, das wäre so geil. Wir müssen beweisen, dass es stimmt. Ja, also natürlich auch ein schwieriger Ansatz, wenn du dann nur das Positive sehen willst. Also musst du halt schon neutral bleiben. Also Dr. Tark und Dr. Puthoff waren eben im SRI und wollten das und Kiepler und Lawrence, die von APA, nannten außerdem Gellers Verbindung zum umstrittenen Parapsychologen Andrea Puharich als weiteren Grund, Geller skeptisch zu betrachten. Also die waren irgendwie Freunde und der war sehr umstritten, dieser Parapsychologe. Also der hat wohl irgendwelche Experimente, psychologische Experimente gemacht, keine Ahnung. Ja. Andere Dokumente aus dem CIA-Archiv, die auf den Uri Geller-Film Bezug nehmen, also gibt es auch so einen Film, sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich, also auch nicht alles, was sie da dokumentiert haben mit dem Film. Mit einer Ausnahme James Randi, ein ehemaliger Zauberkünstler und prominentes Mitglied der Skeptics Society, nahm Uri Geller und die Stanford-Experimente schließlich ins Visier, nachdem sie in einem Artikel des Fachmagazins Nature erschienen waren. Und Randi hatte sich schon vorher mit Geller beschäftigt und brachte in den 1980er Jahren das Buch The Truth About Uri Geller heraus, also die Wahrheit über Uri Geller. Das kann man heute auch kaufen. Mhm. Ja, und James Randi hatte den Verdacht, dass Puthoff und Tark viel zu leicht bereit gewesen wären, also diese, die das unbedingt glauben wollten. Die seien viel zu leicht bereit gewesen, die Existenz von übernatürlichen Phänomenen zu akzeptieren. Und außerdem kritisiert er, dass sein Freund von Uri Geller bei den Experimenten anwesend war, der Geller durch Zeichen hätte beeinflussen können. Kann man jetzt glauben oder nicht, also müssen wir am Ende mal selbst feststellen. Außerdem gab es ja auch wirklich Experimente, wo der Uri Geller eine halbe Meile entfernt war von dem anderen, von dem er die Gedanken lesen sollte. Ja, also jetzt der Freund irgendwie was helfen? Aber ich überlasse es euch, ob ihr das dann am Ende glaubt oder nicht. Also er gibt dann aber zu, dass Uri Geller Löffel offensichtlich nur mit mentalen Fähigkeiten verbog. Also das haben die ja auch untersucht und 100-mal ihn machen lassen, irgendwie die Löffel zu verbiegen. Ja, die Kritik an seinen Experimenten frustrierte Dr. Puthoff scheinbar so sehr, dass er mit seinem ausführlichen Factsheet zu dem Thema reagierte. Also er hat dann so ein Factsheet zusammengestellt, was sie dokumentieren konnten und was wahr ist. Und ja, in dem Dokument, das ebenfalls ins CIA-Archiv aufgenommen wurde, versucht Puthoff dann jeden Kritikpunkt von Randi durch Gegenbeispiele zu widerlegen. Ja. Und das ging halt richtig hin und her und es gab einen richtigen Streit zwischen Wissenschaftlern zu der Zeit um Uri Geller. Naja, und all der Aufwand hat immerhin einen Vorteil jetzt für uns. Dank des Videos und der ausführlichen CIA-Dokumentation kann sich jeder selbst eine Meinung darüber bilden, ob bei Uri Geller paranormale Kräfte oder doch nur ein ganz gewöhnliche Taschenspielertricks am Werk sind. Der alte Bühnenzauberer. Ja, genau, jetzt seid ihr bestimmt schon ganz heiß darauf, dass ich euch von den Tests erzähle. Also,
ja, bitte.
Das war nämlich so, die Tests von Stanford Research Institute und CIA waren eben so, dass Geller Zeichnungen reproduzieren sollte, die an einem ihm unzugänglichen Ort hergestellt wurden. Und da hat man auch experimentiert. Einmal hat man eben ihn in einen Raum gesetzt und in einen anderen Raum daneben, der auch irgendwie so total abgeschirmt war, auch so durch so von elektronischen Wellen abgeschirmt war, also irgendwie mit Metallen, keine Ahnung. Oder er hat manchmal den Auftrag bekommen, eben das Dokument zu lesen, das jemand anders gezeichnet hatte, also die Zeichnung. Und der andere war eben halbe Meile entfernt, also richtig weit, also fast einen Kilometer weit weg. Gut, also erster Tag vom Experiment. Oh, und es war immer in doppelt versiegelten Umschlägen, also die Person hat was gezeichnet. Und die haben das eben so gemacht, dass sie meistens dieser Testperson, die was zeichnen sollte, irgendwie einen Duden gegeben haben oder irgendwie ein Lexikon und die sollten das aufschlagen an einer random Stelle und dann zeichnen. Also nicht, dass die vorher absprechen konnten, was sie zeichnen. Also es war wirklich so voll random. Niemand wusste, was er an dem Tag zeichnet. Die sollten irgendwie an irgendeiner Seite das Ding aufschlagen und dann das zeichnen. Erster Tag. Das zu erkennende Zielobjekt ist ein Feuerwerkskörper. Also derjenige hat irgendwie den Duden aufgeschlagen oder stand dann irgendwie Fass und dann, also F-U-S-S, und dann hat er daraus geschlossen, das dazu passende wäre ein Feuerwerkskörper. Und ja, Geller zeichnet dann einen Zylinder, aus dem Lärm kommt, und beschreibt das auch so, da sieht irgendwie wie so ein Zylinder und aus dem kommt Lärm, und das ist ziemlich nah dran, finde ich. Und also seine Zeichnung, also wenn ihr euch das PDF anguckt von der CIA, seine Zeichnung sieht so ein bisschen wie eine Dynamitstange aus, und das Original war ja ein Feuerwerkskörper. Also ich finde das sehr nah dran. Ja, und wie gesagt, es sind halt eben offizielle CIA-Dokumente, die diese Untersuchung belegen. Und ja, die Zielperson war halt, die das gemalt hat, im Raum nebendran, elektronisch abgeschirmt, konnte man jetzt auch nicht irgendwie was aufnehmen oder so, weil, wie gesagt, da kam jetzt kein Sender durch. Ja, und ich finde das schon überzeugend.
Ich gucke mir das mal an.
Das zweite Zielobjekt dann am Tag 2 sind Weintrauben. Also derjenige hat dann wieder diesen Duden aufgeschlagen und irgendwie Weintrauben dann rausgeschlossen. Und Geller empfängt aus dem Bild kommende Wassertropfen zuerst. Also er denkt erst an ganz viele Wassertropfen, malt dann so violette Kreise und schließlich Trauben. Also hat es so ein bisschen gebraucht, aber die Zeichnung sieht auch eindeutig wie Trauben aus, also wenn ihr euch das anguckt. Also schon beeindruckend, also ich könnte das ja nicht.
Ja, ja.
Das wäre irgendwie geil, wenn man das könnte, ne? Weil dann könnte man auch wirklich so coole Sachen machen, wie wirklich verschwundene Kinder finden. Weil dann könntest du vielleicht irgendwie mit nur mentalen Fähigkeiten rausfinden, wo die in welchem Keller versteckt gehalten werden oder so. Das wäre so eine krasse Superkraft. Diese Superkraft würde ich mir wünschen, weißt du, so mentale Lesefähigkeiten, womit du Leuten helfen kannst, zum Beispiel verschwundenen Kindern.
Ist zwar cool, wenn du denen helfen kannst, aber ich glaube, was du dann zu sehen kriegst, ist auch nicht immer so prickelnd,
oder? Das ist wahrscheinlich, aber es ist nicht ein kleiner Preis dafür, dass man ganz vielen Leuten helfen kann. Ah. Also für mich wäre das okay.
Ja,
kommen wir zu Tag 3. Schon am nächsten Tag läuft es weniger flüssig. Ein Zielobjekt ist diesmal ein Teufel, der gemalt wird auf Papier. Und mit Dreizack und Geller zeichnet Moses die 10 Gebote, eine Schlange. Also schon biblische Motive, aber leider die falschen. Vielleicht hat aber auch alles seine Richtigkeit, weil man sich überlegt, Uri Geller ist Jude und die im jüdischen Glauben glaubt man jetzt nicht so wirklich an den Teufel, beziehungsweise ist es da eher so ein Engel. Also ich habe da mal ein bisschen so recherchiert. Also es könnte halt wirklich kulturell bedingt sein, weil im Judentum wird der Teufel eher so als Hinderer oder als Widersacher angesehen. Er ist kein böses Wesen, sondern ein Engel, der im Auftrag Gottes handelt, aber irgendwie die Aufgabe hat, die Menschen anzuklagen, wenn sie gegen die Gebote Gottes verstoßen. Und das hat er ja auch gemalt. Also er hat ja die zehn Gebote gemalt. Also es passt schon irgendwie. Ja, also der ist eher so jemand, der den Glauben prüft irgendwie. Und das ist ja auch Moses so ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Also für mich ist es schon, für mich kommt das irgendwie hin. Also ich finde das jetzt nicht irgendwie als gescheitert, das dritte Experiment. Ja, und dann leider läuft es aber am nächsten Tag auch nicht so geil. Also dann am darauffolgenden Montag, das Zielbild zeigt ein Kaninchen. Doch Geller zeichnet nichts Kaninchenartiges. Das ist jetzt aber auch kein Drama. Und die CIA meint, man muss dazu sagen, dass das Bild von einem Wissenschaftler gemalt wurde, den Geller nicht mag. Vielleicht kommt es auch darauf an. Ja.
Und was hat er dann gemalt?
Nee, der hat irgendwie nichts zustande bekommen oder irgendwie.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Also gar nichts, hat gar nichts gesehen.
Da müsste ich jetzt nochmal in dem CIA-Ding nachgucken. Leider sind das so Scans, da kann man jetzt nicht danach suchen. Wo steht dann hier Montag? Das ist schon krass. Da sind die ganzen Zeichnungen drin, da müsst ihr euch echt mal angucken. Also die Weintrauben, die sind auch wirklich krass, also exakt also nachgemalt. Auch der Stil geht in die richtige Richtung wie das Original. Genau, also hier steht auch nur drin, Monday, August 6. He said he had no clear impression. Also er hat gesagt, er hat keine klare Wahrnehmung und will da aussetzen. Ja. Also und er hat auch ein bisschen was versucht.
Kannst du nur sowas von Leuten empfangen, die dir sympathisch sind?
Möglich. Oder irgendwas hat ihn vielleicht blockiert an dem Tag. Also und er hat dann auch wieder gefragt.
Richtig gesagt, ich.
Ja, also bei dem Kaninchen hat er auch wieder gefragt, ob das wieder so ein Wissenschaftler gemacht hat, wo er nicht so ein Fan davon ist. Und die haben wohl gesagt, ja, das ist wohl auch der Fall an dem heutigen Tag. Weiß ich nicht. Oder sie wussten nicht genau, wer es gemalt hat an dem Tag, weil es auch wieder so ein Experiment war, wo das weiter weg war, das Zielobjekt. Vielleicht ist es auch ein einfacher, wenn es im Raum nebenan ist. Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine Rolle spielt. Die haben ja auch experimentiert mit verschiedenen Entfernungen. Ja. Ja, aber er hat dann wohl später herausgefunden, dass das wirklich irgendjemand war, den er nicht gemocht hat, dieser Künstler oder Wissenschaftler, der das gemacht hat. Und ja. Ich finde das total spannend. Okay, nächstes Experiment, ja. Der Mittwoch läuft besser. Gemalt werden ein Kamel, eine Brücke und eine Möwe. Also, und von dem Artist, von dem Wissenschaftler. Und Geller zeichnet dann ein Pferd, geschwungene Linien über geraden Linien, also wie so eine Brücke, und mit Rechtecken darunter, sowie ein Schwan. Möwe versus Schwan.
Ah, okay.
Fand ich auch. Also ich meine, das ist doch verblüffend, oder?
Ein Wasservogel.
Ist doch verblüffend.
Genau.
Das Fazit scheint somit klar. Gute Ergebnisse wurden an den 4 Tagen erzielt, sofern kein offensichtlich skeptischer Beobachter vor Ort war, also jemand, der den nicht mochte und so. Und der dann irgendwie so gedacht hat, nee, das kriegt er eh nicht hin. Oder vielleicht hat er dann die mentalen,
an ihn gezweifelt
hat. So, das, vielleicht hat das die Schwingungen gestört.
Negative Schwingungen.
Ja. Und die Schlussfolgerung des CIA ist dann letztendlich, Geller habe seine paranormalen Wahrnehmungsfähigkeiten in einer überzeugenden und eindeutigen Weise demonstriert. Ja, wenn man die CIA-Protokolle liest, steht auch irgendwie außer Frage, wir Menschen haben tatsächlich unglaubliche Fähigkeiten, weil ich meine, da hat jetzt ja niemand geschummelt oder es waren auch doppelt versiegelte Umschläge und manchmal war das auch weit entfernt gezeichnet worden. Also wie hätte er da das machen können? Und das war ja auch per Zufall. Die haben es dann irgendwie an irgendeiner Seite aufgeschlagen, dieses Buch, und haben ihm ja nicht vorher gesagt, was sie malen.
Ja, ja.
Ja, es ist natürlich so, unsere Hardfacts in unserer Welt sind halt irgendwie so, sowas gibt's nicht, aber was ist, wenn es doch geben würde? Also es gibt ja auch immer wieder Meldungen, dass irgendwie jemand durch seine mentalen Fähigkeiten zu irgendwas Erstaunlichen fähig war. Ja, und ja. Ich denke, wir müssen da auch fest dran glauben und irgendwann wird das bewiesen. Ja, und jetzt kommen wir zum eingangs erwähnten Brexit. Was hat das jetzt mit dem Brexit zu tun? Also wir wissen ja, Johnson hier, der gerade an der Macht ist in Großbritannien. Und mal ein paar News, brandaktuellen Facts zu Johnson und unserem Favorite Magician, Künstler Uri Geller. Ja. Und zwar hat seit 2017 der Löffelverbieger Uri Geller sich versucht, der britischen Regierung anzudienen. Und also er will für die arbeiten und für Johnson. Und als Referenz verweist er auf seine Arbeiten für namhafte Geheimdienste auch. Wir wissen ja schon CIA. Und und er hat auch behauptet, dass er Premier Johnson bereits im vergangenen Jahr ins Amt verholfen habe. Also aus eigenem Ermessen, also nicht, dass die ihn beauftragt hätten. Alles beste Voraussetzung, also London bei den anstehenden Verhandlungen mit der EU zu helfen. Also das war ja 2017. Und dann ist es so geil, da titelte dann so eine Zeitung, ich habe so lange gelacht darüber, als ich das gelesen habe, so eine Zeitung hat da getitelt, mit vereinten übersinnlichen Kräften in Richtung Brexit. Ich finde das so lustig, ja. Also es war nämlich so, dass dem vorangegangen war, dass dieser Chefberater von Premierminister Boris Johnson so einen Aufruf gestartet hatte an alle Spinner und Außenseiter. Hatte wirklich irgendwie so, denn der wollte irgendwie Unterstützung haben für Boris Johnson und er dachte, das könnte er vielleicht mit so Leuten mit mentalen Fähigkeiten, also er wollte alles ausprobieren, ja. Also ich meine, Trump hat da irgendwelche krassen Algorithmen entwickeln lassen, mit denen er einen Wahlkampf gewinnt, um irgendwie die Werbung zu optimieren für ihn. Und hier, der Johnson hat gedacht, er schnappt sich ein paar Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten. Genau, also die hatten so einen Aufruf gestartet und darauf hat dann eben Uri Geller geantwortet. Denn die hatten ja mitgeteilt, dass die Regierung suche für die bevorstehende Regierungsarbeit ungewöhnliche Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und Lebensläufen. Gesucht würden Datenforscher, Softwareentwickler, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler, Projektmanager, Kommunikationsexperten und eben auch Spinner und Außenseiter mit seltsamen Fähigkeiten. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja, also statt Absolventen von Elitehochschulen wollte er echte Joker, Künstler, Leute, die nie an der Uni waren und ihren Weg aus einem miesen Höllenloch herausgekämpft haben, sagte Cummins weiter. Er kündigte jedoch an, wer nicht passt, wird binnen weniger Wochen rausgeworfen. Okay. Ist auch so ein bisschen, ja, diese Ansammlung von Verrückten, sowas hat man ja auch oft in so Kinoblockbustern. Also die dann irgendwie diese Verrückten, die sie ihre Kräfte dann bündeln oder, keine Ahnung, X-Men oder so. Ja. Und er hat sich dann beworben und Geller schrieb dann in seinem Brief an eben diesen Chefberater Dominic Cummings, sie wollen jemanden, der sich an den Grenzen der Wissenschaft, der Vorhersage bewegt. Ich habe echte übersinnliche Kräfte. Fragen Sie einfach den Mossad, die CIA und das Pentagon. Pentagon fügt Uri Geller hinzu. Damit spielt der heute 73-Jährige auf langjährige Spekulationen an, wonach er eben für den US- und israelischen Geheimdienst gearbeitet habe. Scheinbar hat ihm das jetzt,
ist der schon.
Ja, scheinbar hat ihm das jetzt nicht mehr gereicht. Er will jetzt auch in UK irgendwie beim Geheimdienst mitarbeiten. Ja, ist schon krass. Für Mossad und CIA und das Pentagon hat er schon gearbeitet und israelischen Geheimdienst. Also ja,
Also als Bühnenkünstler hast du es da schon weit gemacht. Ja, ne?
Krass, und die wollten den alle haben.
Ja.
Also irgendwas muss ja an ihm sein. Seine Karriere als Entertainer sei eine gute Tarnung seiner Spionagearbeit gewesen, schrieb er weiter. War jetzt das Huhn oder das Ei zuerst da, frage ich mich. Ist es jetzt Tarnung gewesen oder war das der Door-Opener? Ja. Türöffner? Keine Ahnung.
Das
ist alles Tarnung.
Wenn ich Dorfner sage, muss ich immer an meinen einen Ex-Freund denken, der mich einmal gefragt hat, Nina, was heißt denn, du kannst auch so gut Englisch, was heißt denn auf Englisch Doro Penner? Und ich dachte so, hä, was meint ihr denn Doro Penner? Und dann meinte, dann habe ich geguckt, da stand da Door Opener. Also der hat es einfach nur falsch vorgelesen. Doro Penner statt, also falsch betont.
Das könnte schwierig sein.
Muss ich immer dran denken, wenn jemand Door Opener sagt. Sorry Leute, falls ich euch das jetzt ins Gehirn eingepflanzt habe und ihr auch nicht mehr Door Opener normal lesen könnt. Grüße gehen raus an Chris, meinen Ex-Freund. Ja, genau, seine Karriere als Entertainer sei eine gute Tarnung seiner Spionagearbeit gewesen, schrieb er weiter. Und derzeit sei er zwar mit der Öffnung eines Uri Geller Museums in Israel beschäftigt, aber für eine interessante Anstellung käme er gern nach Großbritannien zurück.
Okay.
Also es muss man sich erstmal leisten können, das so zu schreiben, auch ne, an den Chefberater von Boris Johnson. Ja. Und ja, nach eigener Angabe hat er eben umfangreiche Erfahrungen in Sachen Regierungshilfe. Krasser Scheiß, ey. Okay. Was ist für ein Typ? Ja, und der Illusionist Uri Geller glaubt nach eigenen Angaben, seine Fähigkeiten angesichts der bevorstehenden Herausforderungen der britischen Regierung bei zukünftigen Verhandlungen sinnvoll einsetzen zu können. Johnson hätte sein Talent bereits bei den vergangenen Verhandlungen mit EU-Brexit-Unterhändler Michael Barnier gut gebrauchen können, zeigte sich Geller überzeugt. Also, keine Ahnung. Okay. Und er sagt dann, viele zweifeln an meinen Fähigkeiten, aber meine Erfolge kann man nicht als Tricks oder Illusionen abtun. Berichtet dann eben von seinen vielfältigen Lebenserfahrungen und mit seiner Gedankenkraft habe er unter anderem geheime Tunnel in Nordkorea gefunden, an militärischen Offensiven im Golfkrieg mitgewirkt und russische Vertreter bei Verhandlungen über die nukleare Abrüstung Russlands überzeugt, indem er sie mit positiven Gedankenwellen bombardierte, sagt er. Also gibt es natürlich jetzt nicht gerade die krassen Belege dazu. Also er meint halt, er hätte die halt alles mit Gedankenkraft und hätte dann auch damit mit seiner Gedankenkraft auch Boris Johnson ins Amt verholfen. Also er hätte alle so mit seine positiven Gedankenwellen ausgesendet, damit die Leute ihn wählen. Keine Ahnung. Und die Abrüstung Russlands, da wäre er auch dran beteiligt gewesen, geht auf sein Konto. Aha. Ich lasse das mal so stehen. Der Uri Geller. Könnt ihr euch selbst ein Bild draus machen. Ja, und seinen Brief schloss der Illusionist mit den Worten, vielen Dank für die Berücksichtigung meiner Bewerbung. Auch seinen Lebenslauf fügte er bei. Ich finde es gut. Also hat sich da wirklich sehr formell beworben. Hat nicht so gesagt, hier, mein Assistent ruft mal deinen Assistent an oder so. Also es ist ja meistens so, dass die Menschen, die mit viel Macht und Geld dann sagen, my people talk to your people. Aber so war es nicht. Der hat sich ganz formell beworben. Die britische Regierung äußerte sich aber zunächst nicht zu Geller Schreiben und ja, wie gesagt, Geller meint aber weiterhin, er hätte Johnson schon vorher unwissentlich geholfen, also der Johnson wusste nichts davon, an der Macht zu bleiben, indem er ihm einen Löffel mit positiver Energie gab, der seinen Angaben zufolge einst der ehemaligen israelischen Regierungschefin Golda Meir gehört habe. Und eben, weil er die verschickt hat, diese Löffel oder so, wären diejenigen an der Macht geblieben. Das sind die Löffel der Macht. Lass ich jetzt auch mal so stehen. Könnt ihr euch selbst ein Bild von machen? Oder? Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt, liebe Crimies, ob ihr daran glaubt. Also ich bin ja so von der Sorte I want to believe, aber natürlich auch so ein bisschen kritisch. Ja. Ich will jetzt auch nicht gleich alles glauben. Mit diesen Löffeln zum Beispiel, dass er die verschickt und dann diejenigen, die einen Löffel erhalten, bleiben dann an der Macht. Hoffentlich schickt der Trump keinen Löffel, sage ich da nur. Bitte nicht. Ach, nein, das können wir nicht gebrauchen. Vielleicht kann man das irgendwie umkehren, wenn man eine Gabel schickt oder so. Bleibt er nicht im Amt, das wäre gut. Uri Geller, denk mal drüber nach.
Spitzes Messer.
Ja, denk drüber nach. Schick ihm Trump eine Gabel und dann wird er abgesetzt, oder? Das wäre doch cool. Naja, ich möchte mich jetzt gar nicht so negativ äußern. Das ist hier ein Podcast, wo wir keine politische Stellung eigentlich so setzen wollen. Aber na gut, ich bin halt kein Trump-Fan.
Ich auch nicht.
Muss man halt einfach mal sagen. Ja, Crimies, ich hoffe, euch hat die Verschwörungstheorie Project Stargate gefallen mit Uri Geller. Und jetzt wird dann Schuh draus, oder? Am Anfang habe ich ja gefragt, was haben die CIA, Uri Geller und der Brexit gemeinsam? Ja, also offensichtlich hat Uri Geller mit seinen mentalen Fähigkeiten allen schon geholfen oder was bewiesen.
Die Zeichnungen schauen wir uns jetzt alle
genau
mal an.
Genau, also ich finde es krass. dieses PDF. Also wenn ihr Englisch mächtig seid, also könnt ihr das auch genau die Aufzeichnung dazu lesen. Ich habe es jetzt auch mal so ein bisschen zusammengefasst und ja, also ich finde das sehr überzeugend, muss ich sagen, ja.
Cool.
Muss ich mal angucken. Ja, das war es eigentlich schon zu meiner Verschwörungstheorie.
War super.
Ja, ich finde es auch total spannend. Also CIA ist ja mein Favorite, Leute. wenn ihr mal was habt.
Ich bin gespannt, wie viel du noch
ausgrabst. Ja, ich grab noch ein paar aus, aber es ist natürlich nicht alles offengelegt. Aber vielleicht mit den Jahren wird immer mehr offengelegt. Also ja, wenn ihr
irgendwie
eine spannende Verschwörungstheorie kennt, könnt ihr das jetzt auch mal uns schreiben. Also bis jetzt haben wir schon einige Vorschläge für Verbrechen bekommen von euch, aber noch nicht so viel für Verschwörungstheorie. Könnt ihr auch gerne mal uns schicken.
Genau.
Über Facebook unsere Gruppe Murder Queens Treffpunkt für Crimies und Spookies oder auf Instagram Murder Queens Podcast. Ja. Cool. Damit wären wir eigentlich schon am Ende, oder? Nika. Ach, ich freue mich schon so, wenn wir bald wieder zusammen aufnehmen können.
Ja, na hoffentlich, ne?
In
wenn die zweite Welle kommt. Chemnitz.
Oh, bitte sag doch sowas nicht. Nee, bitte keine zweite Welle. Und ja, also was natürlich richtig schade ist, dass wir wahrscheinlich nicht zur Buchmesse können, dass alle Buchmessen dieses Jahr ausfallen. Also Leipziger ist ja schon ausgefallen. Mhm. Aber die Frankfurter Buchmesse, die wird zwar stattfinden, aber unsere Verlage kommen ja nicht und die großen Verlage. Mhm. Also lohnt sich es ja weniger wahrscheinlich. Und die Buch Berlin fällt ja auch aus. Es ist so tragisch. Auch von einer Freundin von mir, da hätte bei der Buch Berlin so das Hörspiel inszeniert werden sollen auf einer Bühne, also mit Schauspielern und so. Und ich hätte mir das auch richtig gerne angeguckt. Und schade. Naja, kommen wir mal zu Erfreulichem, würde ich sagen. Nochmal zum Abschluss möchten wir uns nämlich bedanken bei unseren Patreons, also denjenigen, die uns unterstützen durch monatliche Beiträge bei Patreon. Und einige von denen haben ja auch ein größeres Paket gebucht und werden dafür in jeder Folge genannt.
Genau.
Willst du anfangen?
Also an dieser Stelle vielen Dank an René und Irene.
Dankeschön. Wir freuen uns für eure Unterstützung. Ja, und danke auch an Isa. Die ist ja auch eine meiner besten Autorenfreunde und das ist total süß, dass du uns so mit so einem hohen Betrag unterstützt. Und ganz neu,
die liebe Isa.
Danke Isa. Und ganz neu in unserem Patreon-Team ist die liebe Kali. Dankeschön, Kali. Auch ein sehr aktives Mitglied bei uns auf Instagram.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke dir, Kali. Ja, damit wären wir am Ende, oder?
Richtig. Wir haben es geschafft. Folge 10, Nina.
Ihr habt es geschafft.
Wahnsinn.
Ja, Folge 10. Unglaublich.
Dann hören wir uns entweder schon in einer Woche wieder am Mittwoch mit der neuen Übernatürlich-Folge exklusiv bei Podimo oder dann in 2 Wochen mit unserer neuen Murder Queens-Folge, wie ihr denn Zeit und Lust habt.
Genau.
Ja, ihr Lieben, und an dieser Stelle bleibt uns jetzt eigentlich wie immer nur zu sagen, passt auf euch auf und denkt immer daran,
hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit.
Buddy, komm, sag auch noch Tschüss.